Eins wird sich, denke ich mir, nie ändern. Frauen kriegen Kinder und Männer nicht. Und solange Männer keine Kinder kriegen können, kann es gar keine Gleichberechtigung geben, weil dadurch sind halt Frauen nach wie vor benachteiligt.
Hallöchen und herzlich willkommen. Wie ihr vielleicht schon hört, heute gibt's wieder neue Stimmen auf eure Ohren.
Yes, wir sind Emilia
und Helena
und wir studieren an der Uni Passau. Wir dürfen heute diese Interviewfolge hosten, quasi Gast geben. Aber keine Sorge, Toni und Kadi werdet ihr auch noch hören am Ende der Folge. Da sagen sie uns ihre Gedanken zu dieser Folge und zu dieser spannenden Person, die wir interviewen.
Ja, und vielleicht habt ihr schon die ein oder andere Folge von unseren Kommilitoninnen gehört. Und wenn nicht, Leute, wirklich, rein da in die alten Folgen. Da schlummern echte Schätze aus einer Region, die ihr in eurem Leben vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Die Region, wo ihr sanfte Riesen und harte Hügel findet, der Bayerische Wald.
Auch wir durften direkt vor unserer Haustür etwas richtig Besonderes erleben, beziehungsweise eine krass inspirierende und außergewöhnliche Frau kennenlernen, nämlich Gudrun Lin.
Die Frau, die ihr schon ganz am Anfang gehört habt. Und wahrscheinlich habt ihr euch jetzt gedacht, Gudrun who? Ja, da habt ihr uns ertappt. Tatsächlich ist Gudrun Lin keine berühmte Person in der Bergszene. Auch wir sind eher per Zufall auf sie gestoßen, nämlich durch einen Artikel im Der Hoggen. Das ist ein Online-Magazin aus dem Bayerischen Wald. Und da wurde ein Artikel über sie und über ihr Lebenswerk veröffentlicht. Und ja, der Artikel hat uns irgendwie so angefixt, dass wir uns ein Telefonat später ein Date mit ihr organisiert haben.
Am Anfang waren wir uns tatsächlich gar nicht so ganz sicher, ob Gudrun Lin wirklich so gut in den Podcast passt. Aber die Bergfreundinnen erzählen nicht nur die Geschichten von den großen Alpinheldinnen, sondern auch die von Personen, die man vielleicht erstmal suchen und finden muss und von denen man aber trotzdem viel lernen kann. Und genau so eine ist Gudrun Lin.
Ja, zum Glück haben wir die gefunden. Gudrun ist 77 Jahre alt und hat mit 50 nach ihrer Scheidung alles hingeschmissen und nochmal einen kompletten Neustart im Bayerischen Wald hingelegt. Sie hat sich nochmal komplett neu erfunden und alles ausprobiert. Und zwar alles, was sie in ihrem Leben schon immer mal machen wollte. Ganz schön krass, oder Emilia?
Safe. Aber krass, das beschreibt Gudruns Leben sehr gut. So hat sie zum Beispiel in den 70er Jahren schon mit Alice Schwarzer auf der Straße für Frauenrechte gekämpft. Und ich weiß, Alice Schwarzer ist in der feministischen Szene nicht ganz unumstritten, aber dass sich Gudrun schon so früh für Frauen eingesetzt hat, das macht sie für mich zu einem richtigen OG Girls Girl.
Ja, außerdem hat sie noch ungefähr 100 weitere Leben gelebt. Ich gebe euch mal einen ganz kleinen Überblick, was Gudrun alles so gemacht hat, beziehungsweise immer noch macht. Sonderschullehrerin, Frühstückspensionbesitzerin, Wanderführerin, Künstlerin, Theaterregisseurin, Autorin.
Und vor allem leidenschaftliche Sammlerin.
Ja, also wenn ihr euch jetzt irgendwie schlecht fühlt, weil ihr nur einen Karrierestrang in eurem Leben habt, keine Sorge, das ging uns genauso. Ihr aktuell größtes Projekt, vor über 11 Jahren hat sie das einzige Frauenmuseum Bayerns in Bleibach gegründet, als eine Art Ruhestandsbeschäftigung.
Und man merkt sofort, sie brennt richtig für das Thema. Für Aufklärung, für Feminismus und vor allem für die Geschichte von Frauen.
Ja, und unser Tag mit ihr, der war echt next level.
Ja, fast hätten wir sogar in ihrem Gästezimmer übernachtet.
Ja, und davor gab es so 6 Stunden Dauertalk ohne Punkt oder Komma.
Ja, und da haben wir dann ein bisschen über Männer geschnackt. Wir haben auch ein bisschen geweint, wir haben aber auch ganz viel gelacht und super leckeren Kuchen gegessen. Ja, und der ganze Tag war einfach sehr, sehr intensiv.
Und das alles in ihrem süßen Café neben dem Museum mit dicken, cremefarbenen Sesseln, Spitzendeckchen und Glasplattentischen.
Also macht euch bereit auf eine Folge über das Leben einer unglaublichen Powerfrau.
Und bleibt unbedingt dran. Vor allem, wenn ihr erfahren wollt, was Gudrun Lin nachts im Mondschein alleine auf einem Gipfel im Bayerischen Wald macht.
Aber jetzt erzählt uns Gudrun erstmal von ihrem Weg von der Großstadt München in den Bayerischen Wald. Warum hast du dich dazu entschieden, die große Stadt hinter dir zu lassen?
Ich bin und bleibe eine Provinzlerin. München habe ich halt studiert und war in München verheiratet, aber ich bin keine Großstädterin. Ich war letztens erst wieder in München, grauenhaft. Ich bin glücklich, hier im Bayerischen Wald gelandet zu sein, in der Natur. Alles ist grün, die Menschen sind nicht so dicht aufeinander und ich bin vor allen Dingen dem Preisgefälle gefolgt weil das große Haus, was ich hier ersteigert habe, um mein Museum einzurichten, das hätte ich in Oberbayern mir nicht leisten können. Und so bin ich eben im Bayerischen Wald gelandet und bin glücklich und zufrieden, hier sein zu dürfen. Und das Lustige eigentlich in meiner Lebensgeschichte ist, dass ich in meinem Studium geheiratet habe, damit ich nicht in den Bayerischen Wald versetzt werde. Weil bei uns hieß es damals, wer nicht verheiratet ist und wer keine 2,5 hat, der kommt in den Bayerischen Wald. Und das war halt für eine junge Frau nicht so unbedingt prickelnd. Aber jetzt bin ich freiwillig hier im reifen Alter und bin froh über diese Entscheidung.
Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, irgendwie nach zusätzlich zu sozusagen dem Verlust der Ehe in Anführungsstrichen dann auch noch zusätzlich sich so zu verwurzeln und halt nochmal ganz neu irgendwo anzufangen. Wie war denn so der Weg für dich in den Bayerischen Wald?
Schwierig, schwierig, weil die erste Frage war immer, ja, hast denn du kein Mo? Dann musste ich ja auch erstmal den Dialekt hier verstehen lernen, obwohl ich ja aus Oberbayern bin, aber die Sprache hier ist halt doch eine ganz andere. Aber ich bin sehr naturverbunden und wie gesagt, keine Städterin. Ich brauche Grün und ich brauche Bäume und ich brauche Weite und alles, das ist hier gegeben.
Welches Image hatte denn die Region, als du dann wusstest, dass du hierher kommst?
Früher war es ja so, es war das Ende der Welt und Armenhaus Bayerns gewesen. Also da wollte wirklich keiner freiwillig hingehen. Das waren auch Vorurteile von mir. Ich war ja noch nie vorher im Bayerischen Wald gewesen. Wir sind von München nach Südtirol, wir sind nach Italien gefahren, aber doch nicht in den Bayerischen Wald. Das war also unvorstellbar gewesen, wenn man nicht seine Wurzeln hier gehabt hätte. Und ja, ich war 50, wie ich von München weggegangen bin und habe mit 50 neu angefangen. Und gemessen an meiner Großmutter, die mit 100 aus München hinter mir hergekommen ist in den Bayerischen Wald und mit 100 gesagt hat, man ist nie zu alt, um neu anzufangen und man ist nie zu alt, dazu zu lernen, dann bin ich doch mit 50 Jahren ja ein junger Hupfer und kann doch noch mal neu anfangen. Also das war immer ein leuchtendes Beispiel für mich und es ist mir eben auch gelungen, alleine als Frau, selbst im Bayerischen Wald, eben einen Neuanfang zu wagen, der dann auch geglückt ist.
Ich finde das so krass, dass du jetzt hier einfach sitzt und sagst, auch mit 50 ist man noch nicht zu alt, um jetzt hier einen Neuanfang zu machen, weil ich irgendwie oft das Gefühl habe, in unserem Alter, so Anfang 20, Studentenzeit, ich spüre so einen krassen Druck, dass man mit 30 irgendwie alles schon geregelt haben muss. Also irgendwie Mann, Beruf, das sollte alles schon passen für den Rest deines Lebens. Und ich finde das irgendwie total erleichternd zu hören, dass das Leben immer wieder neu, spannend anfangen kann und dass es dir auch Glück bringen kann.
Und es ist ja so spannend, das Älterwerden finde ich immer noch so spannend. Und wie ich hierher gekommen bin, da habe ich es ja erstmal richtig krachen lassen, weil ich musste ja so viel nachholen. Ich habe mich immer eingesperrt und bevormundet gefühlt und jetzt war ich frei und es hat mich außerdem ja auch erstmal niemand gekannt und ich habe alles ausprobiert. Alles, was ich dachte, was ich nachholen müsste und nicht erlebt habe, ja, war eine hochinteressante Zeit gewesen.
Das klingt sehr
und keiner hat gesagt, wann machst du denn und hast du schon und wann kommst du nach Hause? Und denk dran, du musst doch morgen aufstehen. Und ja, dann habe ich halt die Nacht durchgemacht. Es war eine wilde Zeit mit 50 und eine schöne Zeit. Und jetzt bin ich über 70 und es ist immer noch eine wunderbare Zeit und eine schöne Zeit.
Ja, war es vielleicht auch am Anfang ein bisschen schwer, hier in einer ländlich geprägten Region als sehr starke, sehr emanzipierte Frau, die, wie du schon gesagt hast, die rausgeht, die es krachen lässt?
Ja, es war schon ein immenser Unterschied und vor allen Dingen eben als Frau und als Frau alleine. Hätte ich jetzt einen Mann gehabt oder womöglich sogar noch einen Einheimischen, dann wäre sicher manches leichter gegangen, aber ich hätte weniger lernen müssen oder können oder dürfen. Weil wenn man eben einen Partner hat oder man ist zu zweit, geht halt einfach vieles einfacher und ist leichter. Und ich habe mich auch als Frau neu entdeckt. Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Bayerischen Wald was zu tun, sondern weil ich halt einfach frei war. Und ich habe so jung geheiratet und ich habe so viel Neues gelernt und hatte die Möglichkeit eben. Und das Schöne am Bayerischen Wald war jetzt für mich das, dass ich keinerlei Erinnerungen hatte, da ich ja keine Familie hier hatte, sondern es war wirklich ein Neuanfang. Und die Erinnerungen, die ich jetzt habe, das sind alle eigentlich schöne Erinnerungen. Und wo ich stolz drauf sein kann, wenn ich sehe, was ich doch so alles gemacht habe und geschafft habe. Und keiner hat mit reingeredet und niemand hat jetzt gesagt, ach, traust du dich das oder schaffst du das? Ich habe mich dann zweimal selber gewundert, warum ich mich das überhaupt getraut habe oder mir das zugetraut habe. Aber nur durch Versuch wird man klug.
Jetzt hast du ja gerade schon von Bad Tölz geredet, von deiner Geburtsstadt. Und da bist du ja aufgewachsen mit den Bergen, mit der Natur. Und wir sind ja hier auch bei einem Bergpodcast, deshalb hier mal die Frage, welche Rolle spielen denn die Berge und das Wandern? Du bist ja auch Wanderführerin, wenn ich das richtig weiß.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. In München hatte ich mit meinem Mann zusammen ein Haus und es wurde natürlich, wie es sich gehört, bei einer Scheidung geteilt. Das Haus nicht, aber das Geld, was wir dafür bekommen haben. Nee, und da kriegt man halt kein Ganzes mehr in Oberbayern und deswegen eben dann auch der Bayerische Wald. Und ich habe mir dann im Lahmer Winkel für das Geld von dem halben Haus aus München eine Frühstückspension gekauft. Ich habe vermietet, ich hatte 25 Betten. Ich hatte viele wahnsinnig nette Gäste. Das war meine Ersatzfamilie. Es war wunderschön. Die sind auch alle wieder gegangen. Das war mir auch wichtig, mich nicht festbinden zu müssen. Aber ich war nicht alleine. Und ich kannte mich im Bayerischen Wald überhaupt nicht aus. Meine Gäste wussten meist mehr als ich selber. Und so habe ich dann dazugelernt und habe diese Ausbildung gemacht als Wanderführerin und bin mit meinen Gästen gewandert. Und die Berge, wie gesagt, waren immer, für mich war da aber das Minimum an Berg gewesen. Wenn man aus Oberbayern kommt und dort die Bergwelt halt kennt und ist halt viel spektakulärer. Aber hier dieses sanfte und ruhige und gemütliche und die Hügel und du musst nicht so weit hochsteigen und dann wieder runter und wieder rauf. Es ist eigentlich sehr viel abwechslungsreicher. Im Oberbayern gehst du immer rauf, 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 rauf und dann runter, 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 runter. Und hier ist es einfach lieblicher und weicher und weiblicher.
Die sanften Riesen und die harten Hügel.
So ist es. Und mir entspricht, meinem Charakter entspricht der Bayerische Wald, die Landschaft hier sehr viel mehr. Ich gehe auch im Dunkeln hier durch den Wald. Da habe ich auch keine Angst. Hier braucht man auch keine Angst haben. Und ich gehe auch auf den höchsten Punkt und da habe ich relativ freie Sicht. Und da schaue ich aber erst, ob mich niemand sieht. Und dann mache ich da auch so einige Yoga-Übungen und dann danke ich auch und grüße die Sterne oder grüße die Sonne oder grüße den Himmel und freue mich, dass ich da sein darf, dass ich gesund bin. Das ist ein Geschenk, das ist kein Verdienst, sondern das ist wirklich Glück. Natürlich muss man was dafür tun, dass man fit bleibt. Und naja, die Ernährung macht natürlich auch was aus. Die ist bei mir, muss immer schnell gehen. Und manchmal denke ich mir, ich täte ja vielleicht noch schwach werden, wenn ein Mann mein Leben kreuzt, der kochen kann.
Hiermit eine Ausschreibung. Wir suchen einen Mann, der sehr gut und sehr viel kochen kann. Einmal bitte melden. Aber nur das.
Einkaufen muss er auch.
Einkaufen, kochen, Abwasch, alles was dazugehört und dann wieder fahren.
Und meine kulturellen Interessen teilen und nicht bei mir wohnen wollen.
Ja, das sollte man doch finden, hoffe ich. Jetzt würde ich mal einen Bogen zu einem anderen sehr großen Thema schlagen. Wie wir vorher schon gesagt haben, das Café, in dem wir sitzen, gehört nämlich vor allem zu einem Museum. Gudrun, du hast dein eigenes Museum. Das ist ja jetzt nichts Alltägliches. Wie kam es denn dazu?
Nie im Leben habe ich an ein Museum gedacht. Ich sammle halt seit 55 Jahren alles, was mit Frau und Textil zu tun hat. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass ich mal ein Museum haben werde. Bin ich nicht auf die Idee gekommen. Da ist auch wieder mein Bruder ein bisschen schuld, weil ja, wir haben halt so rumgesponnen miteinander und man könnte doch, und stell dir vor, ein großes Haus und da könntest du doch ein Museum machen, hat er gemeint, mit deiner großen Sammlung. Und ich könnte vielleicht mit dazu dann ein Atelier haben und Kunstausstellungen machen und vielleicht könntest du ja auch noch ein kleines Café, ja, der hatte Vorstellungen. Und ich fand das dann eigentlich eine wahnsinns tolle Idee. Ruhestand wäre ja langweilig, wenn man da nicht irgendwas tun kann, was einem vor allen Dingen Freude bereitet, Spaß macht und wo man auch nicht isoliert ist und Kontakt hat zu anderen Menschen.
Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht so mitbekommen haben, um was es in dem Museum eigentlich ganz genau geht. Vielleicht kannst du uns da mal einen...
Und vielleicht auch noch den Namen, weil den haben wir, glaube ich, noch gar nicht genannt. Und
oh, stimmt, eine Offenbarung. Also, Gudrun, wie heißt das Museum? Warum heißt das Museum so? Und gib uns mal einen kleinen Rundumschlag, um was es in dem Museum geht.
Also, mein Museum heißt Frauenfleiß. Ich hätte es auch einfach Frauenmuseum nennen können. Aber ja, irgendeinen Namen muss das Kind haben und... Ich fand einfach Frauenfleiß aussagekräftig. Inzwischen, jetzt habe ich 11 Jahre mein Museum, merke ich, dass es vielleicht doch nicht so ganz der treffende Name, weil viele stellen sich vor Sockenstricken oder so. Aber es ist mehr und deswegen ist der Untertitel Frauenleben anno dazumal. Und darum geht es mir. Es geht mir darum, zu zeigen, wie haben die Frauen gelebt in der Zeit Aufbruch ins 20. Jahrhundert, Aufbruch in die Emanzipation, eine ganz, ganz wichtige Zeit für die Frauen. Da hat es angefangen, sich wirklich das Frauenleben zu ändern. Die Frauen haben angefangen aufzumucken, sich zu lösen, neue Wege zu gehen, Wahlrecht der Frauen und so weiter, also die Frauenrechte. Es war also eine ganz wichtige Zeit und ich bin halt eine Altemanze und eine Frauenrechtlerin und immer schon war mir das wichtig, die Frauenrechte. Und ich kann jetzt durch das Museum, durch das Frauenleben anno dazu mal zeigen, wie die Frauen früher gelebt haben und wie es sich entwickelt hat und wie gut es den Frauen heute geht. Das ist mir ganz besonders wichtig zu sehen, wie es früher war, um das heute zu verstehen und das heute würdigen zu können. Und das Leben ist ein Kontinuum und wir sind nicht vom Himmel gefallen, sondern es hat sich entwickelt. Wir hatten Mütter, Großmütter, denen wir viel zu verdanken haben. Und wir müssen erkennen, wir Frauen und vor allen Dingen die jungen Frauen, wie gut es ihnen geht und dass wir weiterkämpfen müssen für die Frauenrechte und wie schwer es früher war und was das für ein Weg war. Und das kann man auch alles erzählen oder lesen. Aber durch mein Museum kann ich an den Exponaten und an den eingerichteten Lebensstationen der Frauen einfach das zeigen, wie die Frauen gelebt haben und wie das Frauenleben eben früher war und wie schwer es für die Frauen war, eben nichts wert zu sein, keine Rechte zu haben und immer untergebuttert und nur der Anhang zu sein und sich nach den Männern zu richten und von der Gesellschaft das Diktat eben von oben und wie viel Wegstrecke die Frauen zurücklegen mussten, um sich peu à peu zu befreien von vielen Zwängen und Einengungen von der Gesellschaft. Und deswegen sieht man in meinem Museum auch das Mieder, der Zwang, die Einengung der Frau als wirkliches Symbol. Und das kann man anfassen, das kann man anschauen. Und nicht nur drüber lesen und sich was vorstellen oder ich erzähle natürlich auch die Geschichten dazu. Und die Geschichten sind wichtig. Und das ist meine Motivation, die ich immer weitergeben möchte, eben auch an die nicht nur weiblichen Besucher in meinem Museum, sondern eben das Thema Emanzipation und Gleichberechtigung.
Emilia und ich hatten ja eine Führung durch das Museum und ich muss sagen, genau das, was du beschrieben hast mit diesem bildlichen Darstellen, hat mir total viel geholfen, weil natürlich kann man drüber lesen. Man weiß, war jetzt nicht so dolle für die Frau vor 100 Jahren, aber dieses Bildliche, diese Sachen wirklich sehen, diese Produkte sehen aus dieser Zeit, diese Handarbeiten sehen von damals, die Gerätschaften und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Emilia, aber es hat bei mir auch total oft richtig Gänsehaut ausgelöst und wir konnten es, glaube ich, gar nicht fassen, dass das nicht mal zwei Menschenleben eigentlich her ist, dass es noch so war?
Also ich muss sagen, mich hat das Ganze auch sehr nachdenklich gestimmt und teilweise auch wütend gemacht, was Frauen eigentlich durchgehen mussten oder was sie erleben mussten, nur weil sie als Frau geboren sind und was für vorgeschriebene Rollen sie auch hatten. Und was mich auch ganz besonders schockiert hat, waren diese Sprüche, die gestickten Sprüche auf den Tüchern. Wirklich, da dachte ich teilweise, was da steht. Das konnte ich nicht fassen.
Das waren die Überhandtücher. In der Küche hingen diese Überhandtücher und jedes Mädchen schon in der Aussteuer stickte also diese Tücher, Wandsprüche und Wandschoner. Also das war der Renner um die Jahrhundertwende. Das war ein modisches Muss. Natürlich wurde auch Gebete und Goethe und Schiller und sonst was drauf gestickt, aber diese Küchensprüche, die erzählen wirklich vom Frauenleben anno dazumal. Wir lachen heute drüber. Also dieser schreckliche Spruch, der lautet: Ein helles Feuer, ein freundlich Gesicht, ein braves Männlein, mehr brauche ich nicht. Unvorstellbar, aber es war die Rolle der Frau gewesen. Und da, wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber die hatten ja gar keine Wahl. Also ich merke in meinem Leben ohne Mann, ein Partner ist wichtig. Und das ist jetzt eigentlich egal, was der für ein Geschlecht hat. Also es ist einfach zu zweit vieles, vieles, vieles einfacher und leichter. Allein wenn man einfach vier Hände hat und nicht nur zwei und Hilfe hat, auf ganz vielen Ebenen. Das muss nicht unbedingt der Ehemann sein. Das muss nicht unbedingt ein Mann sein. Das können Kinder sein, das können Eltern sein, das können Freunde sein. Es ist einfach schön, wenn man nicht alleine ist und hat jemanden, mit dem man zusammen etwas entwickeln kann und machen kann und sich helfen kann. Und freilich können wir ganz viel alleine auch. Aber mir fehlen immer einfach noch ein paar Hände mehr. Und deswegen finde ich einfach das Leben an sich und das Älterwerden so spannend. Man weiß nie, was noch auf einen zukommt. Und das ist ja gerade so toll, wenn man gar nicht weiß, was kommt denn noch alles, was passiert denn noch alles. Natürlich muss man Weichen stellen, aber ach, ich finde das Leben einfach schön.
Das ist so schön zu hören auch.
Ich finde es auch so schön zu hören, vor allem, dass man eine Frau sagt, sie findet es schön, älter zu werden. Und das Älterwerden ist schön. In unserer Gesellschaft nervt es mich so, dass dieses Älterwerden so schlecht dargestellt wird und vor allem das Älterwerden der Frau so negativ dargestellt wird. Und es macht mich so traurig, weil ich mich total freue aufs Älterwerden und weil ich es mir total schön vorstelle, auch auf ein Leben zurückblicken zu können mit all den Höhen und Tiefen und mit den Sachen, die man vielleicht bereut oder die man anders gemacht hätte, aber irgendwie mit dem Punkt, an dem man angekommen ist. Und ich finde das total schön, von dir, Gudrun, einfach zu hören, dass du das eben auch so siehst und so sagst und dass du jetzt hier sitzt und diese ganzen tollen Sachen machst. Und ich habe das Gefühl, du hast 100 Leben gelebt und sagst, das Leben ist einfach schön und du gehst jetzt hier noch jeden Tag, kannst du wandern gehen und machst das und das und bist so fit und so noch voller Leben. Und
das Leben ist nicht mit den Wechseljahren vorbei, so wie es früher war. Warum soll ich keine weißen Haare haben? Ich habe weiße Haare. Weil ich halt einfach weiße Haare habe, weil ich halt einfach das Alter habe. Warum sollte man das verändern und machen? Ich bin ja nicht mehr jung. Ich habe mein Alter und so schaue ich halt einfach auch aus und dazu kann man doch stehen. Und jedes Alter hat seine Vor- und Nachteile. Und ich bin ein absolut positiver Mensch und es gibt so viel Negatives und so viel Schlechtes, muss ich ja doch nicht unbedingt mich mit so vielen belasten, wenn es auch anders geht. Deswegen muss man nicht verdrängen und wegschieben und in der Realität leben. Und das tue ich auch. Aber ich schaue positiv nach vorn und freue mich auf alles, was die Zukunft mir noch bringt. Wie zum Beispiel zwei so nette junge Frauen, die hier zu mir kommen. Und ich möchte noch viele, viele, viele junge Frauen, die in mein Museum kommen.
Ja, das kommt alle vorbei. Es lohnt sich wirklich.
Ja.
Und es gibt ganz leckeren Kuchen.
Ja. Zu mir sagen oft die Besucher, ach, und das tun sie sich an und so viel Arbeit. Und dann sage ich, es ist keine Arbeit für mich. Das ist mein Leben und das ist meine Freude. Und das habe ich mir selbst gesucht. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs und bin viel gereist in jungen Jahren. Und ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Und ich bin zufrieden und glücklich. Und zufrieden sein macht glücklich. Und ich bin zufrieden.
Ja, vielleicht können wir dann jetzt nochmal einen Bogen schlagen zu dem Museum. Und zwar haben wir das vorher schon mal angesprochen und da hast du einen wunderbaren Satz gesagt. Und zwar würde uns jetzt interessieren, durch dein Museum kennst du die Lebensrealität von Frauen früher sehr genau. Wenn du jetzt den Spruch hörst, früher war alles besser, was geht dir dann da durch den Kopf?
Nein. Also für uns Frauen, was war denn früher besser? Also dem kann man auch nicht vergleichen. Früher und heute ist es ja eine Entwicklung und es geht ja schrittweise. Ich musste warten, bis ich 21 war, bis ich volljährig war. Und es waren 3 lange Jahre von 18 bis 21. Und wir hatten nicht die Freiheiten als Mädchen. Wir wurden streng erzogen und auf uns wurde aufgepasst. Und was war denn da besser? Diese Freiheit, die die Mädchen jetzt haben und die Möglichkeiten und auch durch die Medien, ja, was wie gesagt nicht immer toll ist, aber man hat ja so viel mehr Möglichkeiten zu lernen und zu lesen und zu erkennen und sich zu informieren. Man sollte halt nicht einfach nur konsumieren und es nicht hinterfragen. Und ich finde, man kann als junger Mensch schon auch von den Erfahrungen der Älteren profitieren. Aber es war alles besser früher? Nein. Es war einfach anders.
Also die gute alte Zeit war eher
Scheiße.
Nein,
ich glaube, die Männer täten das nicht unterschreiben. Für Männer war vieles einfacher früher. Da war die gute alte Zeit vielleicht besser. Weil es war halt einfach klar und deutlich. Und der Mann hatte das Sagen und war das Oberhaupt der Familie. Und alles andere war untergeordnet. War auch mehr Verantwortung für ihn.
Ich muss auch echt sagen, als ich aus der Ausstellung vorhin rausgegangen bin, ich war eigentlich erstmal dankbar dafür, dass es mir auch nicht so geht, dass ich ein gutes Leben habe. Und auch wenn natürlich noch nicht alles perfekt ist, aber perfekt kann es ja nicht sein.
Weiterkämpfen. Ja. Ihr dürft studieren, ist doch ganz selbstverständlich. Da fragt ja heute keiner mehr, was, du bist ein Mädchen, du willst studieren, du heiratest doch sowieso. Also das ist ja Gott sei Dank alles vorbei und wir sind schon der Gleichberechtigung annähernd. Die Freiheiten, die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung, das sind alles Dinge, Errungenschaften, die sind auch nicht vom Himmel gefallen und die haben wir nicht geschenkt gekriegt. Das waren keine Männer oder Politiker, die uns was Gutes tun wollten. Na, das haben wir Frauen, meine Generation, die meiner Eltern, meiner Großeltern, erkämpfen müssen. Das mussten sich die Frauen wirklich erkämpfen, diese Rechte und die Freiheiten. Und ich bin mit Alice Schwarzer auf die Straße gegangen zum Demonstrieren. Mein Bauch gehört mir. Ja, und da komme ich wieder zu meiner Aussage, dass Gleichberechtigung nur mit dem Mann geht, miteinander und nicht gegen den Mann, so wie meine emanzipatorischen Anfänge und Kämpfe in den 70er Jahren, das war viel zu viel gegen den Mann und hat den Mann eigentlich eher gegen uns aufgebracht. Und das war falsch. Aber das ist auch ein Lernprozess, sondern man muss die Männer unbedingt mitnehmen. Und die jungen Männer sind ja so ganz anders als die Generation davor. Mein Vater hätte keinen Kinderwagen geschoben. Mein Mann hat zu mir gesagt, wie wir geheiratet haben, ganz großzügig, er hilft mir beim Fensterputzen. Aber nur die Fenster hinten raus, wo er nicht gesehen wird. Weil wenn, ja, das war Weiberzeug, das war Frauenarbeit, das war degradierend, wäre das für einen Mann gewesen. Und das hat sich Gott sei Dank wirklich total geändert.
Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du machst diesen Kampf oder du führst diesen Kampf jetzt schon seit den 70ern, oder? Oder seit wann würdest du sagen, bist du schon, wie du vorher gesagt hast,
also zur Höchstleistung aufgelaufen bin ich dann so typisch halt in der Zeit der 70er Jahre. Mhm. Ich bin halt eine 68erin, die Revoluzerin, die Frauen, nicht nur Frauenrechte, sondern überhaupt, also die Studentenbewegungen damals in der Zeit. Aber wie gesagt, schon als Mädchen, als Kind schon, dass man als Frau den Namen hergeben muss, wenn man heiratet, und dass man eben auch als Mädchen bloß ein Mädchen ist, dass der Junge was wert war. Und das hat mich schon als Kind immer geärgert irgendwie. Aber dann so wirklich der Zeitaufbruch, wo Emanze ein Schimpfwort war, das war halt dann die Zeit. Seitdem kämpfe ich für die Frauenrechte und gegen Ungleichbehandlung und für eben Gleichberechtigung und für Gerechtigkeit. Und ich habe trotzdem jung geheiratet und war untergebuttert und habe mich unterbuttern lassen und war die Frau vom. Ich habe halt, weil ich meinen Frieden wollte, nicht ganz oft nicht gekämpft und nachgegeben. Und das war falsch und ich habe mich weiterentwickelt und habe dann immer mehr aufgemuckt. Und mein Mann hat dann mal gesagt, wenn du immer schon so gewesen wärst, hätte ich dich gar nicht geheiratet. Wow. Ich bin unbequem geworden. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich nicht bereue. Es war für meinen Mann nicht einfach, weil der ist halt stehen geblieben und hat sich dann nicht weiterentwickelt. Und
also würdest du sagen, deine Scheidung war auch ein bisschen dein Befreiungsschlag?
Ja, ich habe fürchterlich erst mal gelitten, ausgetauscht zu werden. Aber nachträglich jetzt gesehen, war das auch ein Riesenglück. Ich hatte die Möglichkeit, mich zu befreien und ein Selbst zu werden. Ich musste mich ja überhaupt erst mal kennenlernen, was alles für Ressourcen in mir stecken und was ich alles kann und was ich mich alles traue und wo ich überall mich traue zu scheitern. Und ja, das hätte ich alles. Ich denke oft drüber nach, wie wäre es denn, wenn ich jetzt nicht getrennt wäre, wenn ich weiter dieses Leben gelebt hätte, wie hätte ich mich dann entwickelt, was wäre dann passiert, weiß man nicht, es ist, wie es ist anders und ich bin froh und dankbar und ich hätte auch nichts dagegen, meinem Ex-Mann mal wieder über den Weg zu laufen. Ich wäre auch neugierig zu wissen, was aus ihm geworden ist. Ich weiß zwar, er hat dann geheiratet, ja, aber die wird auch älter und ich denke dann immer, ja, wenn er jetzt ein Pflegefall wird, muss ich ihn nicht pflegen. Das muss jetzt Stimmt. die andere machen.
Und ja,
ich habe auch eine boshafte Ader. Und ich verstehe jetzt so viel und bin dankbar für mein Schicksal und denke mir, okay, es ist so, wie es ist und es ist gut so und hat sich so entwickelt. Ja, vielleicht kriegt er irgendwann mal ein Dankschreiben.
Ich würde jetzt auch ganz gerne noch mal einen Bogen ziehen zu etwas, was wir vorher angesprochen haben, was mir wichtig ist, dass wir das nochmal ansprechen. Und zwar haben wir jetzt oft gesagt, es hat sich so vieles verbessert und wir haben es heute so gut. Und das stimmt zu 100%, dass wir es heute im Vergleich zu damals sehr viel besser haben und dass der Weg in die richtige Richtung ging und immer noch geht. Aber mir ist es trotzdem an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass wir immer noch nicht bei einer Gleichberechtigung, bei einer hundertprozentigen Gleichberechtigung sind. Wir haben ja vorher auch ein bisschen darüber geredet, dass du hier, als du als Frau alleine neu angefangen hast, dass du anders behandelt wurdest, wie jetzt vermutlich ein Mann, dass dort andere Fragen gestellt werden und Frauen werden ja immer noch nicht gleich bezahlt wie Männer. Frauen haben immer noch andere Ängste, mit denen sie kämpfen müssen, andere Vorurteile, mit denen sie kämpfen müssen. Da wollte ich jetzt dich, Gudrun, auch nochmal fragen, wie siehst du Feminismus heute und würdest du jetzt sagen, wir haben schon sehr viel erreicht, aber es gibt auch noch viel zu tun.
Wir haben viel erreicht, hat schon Alice Schwarzer gesagt und das war der Anfang und der Weg geht immer weiter. Frauen haben ganz viel erreicht, Gott sei Dank, durch die Selbstbestimmung und durch sehr viel mehr Frauenrechte und Freiheiten, aber eins wird sich, denke ich mir, nie ändern. Frauen kriegen Kinder und Männer nicht. Und solange Männer keine Kinder kriegen können, kann es gar keine Gleichberechtigung geben, weil dadurch sind halt Frauen nach wie vor benachteiligt. Das ist ein Riesenglück und ein Wahnsinnsgeschenk und was ganz was Besonderes, Kinder kriegen zu können und zu dürfen. Aber die Frauen sind in der Gesellschaft dadurch eingeengt und dadurch in eine Schublade gesteckt und dadurch nach wie vor benachteiligt in der Berufswelt. Sie sind doppelt belastet und dadurch kann es nie eine hundertprozentige Gleichberechtigung geben. Die Frauen werden immer anders behandelt werden und anders gesehen werden. Aber es hat sich viel getan Und die Frauen haben mehr Vorteile inzwischen. Und wir haben nicht umsonst gekämpft, aber wir müssen weiterkämpfen, damit es nicht rückschrittlich wird und sich zurückentwickelt und die Frauen wieder nur Heimchen am Herd sein sollten und das wieder propagiert wird. Ich finde, die Wahl sollte da sein. Einfach die Wahl, dass jede Frau wählen kann, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Und dazu gehören wieder die Männer, die das ja dann auch möglich machen können und sie unterstützen und man einfach miteinander.
Ich glaube, das sind ganz starke abschließende Worte. Also ich nehme diese Gedanken auf alle Fälle mit nach Hause und ich weiß auch, dass mich diese Punkte die nächsten Tage noch sehr beschäftigen werden und dass ich da sehr viel für mein späteres Leben, für mein zukünftiges Leben, für meinen zukünftigen Mikrofeminismus oder auch Makrofeminismus, dass ich dort viel für mich mitnehme.
Geht mir genauso. Also ich denke, ich werde da auch auf jeden Fall oft dran denken.
Vielen lieben Dank, Gudrun. Ich glaube, wir könnten jetzt noch weitere
Wir haben ja schon davor. Es war wunderschön, wirklich.
Langsam fehlt mir die Spucke, wie wir geredet haben, schon den ganzen Tag. Und ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Ich glaube, von dir kann man so viel lernen und mitnehmen. Ich habe das Gefühl, über jedes Thema auf dieser Welt hättest du etwas zu sagen und einen weisen Rat.
Es klingt nach alter, weiser Frau.
So wollte ich das nicht.
Alte, weise Frauen, nicht nur alte, weise Männer.
Das stimmt. Vor allem weise Frauen, alte, weise Frauen.
Nur wir wären früher als Hexen verbrannt worden.
Ja, das stimmt.
Tja, was soll ich sagen? Also wenn ich ein 60-plus-Mann wäre, der kochen kann, ich würde mich melden. Da ist die Kadi übrigens, falls ihr euch fragt, wer da sitzt. Und mit mir im Studio sitzen auch noch die Toni.
Hallo.
Und die Lisa, anders als angekündigt. Angekündigt wurden nur wir zwei im Intro, weil wir die strengen Dozentinnen waren.
Aber ich bin auch dabei.
Wir haben die Lisa mal mitgenommen.
Wir haben die Lisa mitgenommen, weil Gudrun Lynn wollten wir der Lisa nicht vorenthalten.
Ich bin sehr dankbar. Ich habe es sehr genossen. Gudrun, ich bin Fan.
Ja, ich finde es auch richtig toll. Ich liebe dieses, ich mache mein eigenes Ding Mindset, das sie einfach so krass durchzieht. Und ich habe riesen Respekt vor ihr, weil ich glaube gerade mit 50. Ja. Ich kenne tatsächlich viele Frauen, die sich in dem Alter getrennt haben oder trennen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an diesem, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt kann ich endlich machen, was ich will, beziehungsweise jetzt müssen wir nicht mehr so zusammenhalten. Und schon jetzt mit meinen knackigen 33 Jahren, ich habe noch 17 Jahre, bis ich 50 bin, habe ich mir gedacht, kann ich total nachvollziehen, dieses, ja, die dürfen kommen, aber wenn sie gehen, finde ich das auch wieder klasse.
Männer sowohl, meinst du jetzt nicht die Kinder.
Sowohl, ja, ich glaube, auch bei den Gästen hat sie egal, das ja wer. Gesagt, in ihrem Gästehaus. So denke ich mir so, ja, ich finde es geil. Also so dieses Konzept des eigenständigen Lebens und trotzdem verbunden sein in Partnerschaften oder Freundschaften oder so, das liebe ich.
Und ich finde schon auch, sie tut es ja so ein bisschen ab oder stellt es so dar, als wäre es nicht so besonders. Ich finde schon, vielleicht, das stellt ja vielleicht die einen unter der andere, der schon ein bisschen älter ist, auch fest, man wird halt nicht unbedingt neugieriger und agiler, sondern man richtet sich ja schon auch so ein bisschen ein in dem, was man hat und fährt dann das 12. Mal an Gardasee oder keine Ahnung, ihr wisst eh, was ich meine. Also man hat dann halt so seine Routinen und ich merke an mir selber schon, dass ich jetzt nicht mehr so unbedingt noch neue Dinge ausprobieren muss, wie ich mit 25, 30, 35 musste. Und deswegen finde ich schon cool, wenn man sich diese Neugier und diese Experimentierfreude und sich eben auf neue Situationen einlassen, wenn man sich das erhält. Und das ist schon auch ein Ziel von mir. Deswegen finde ich, ist sie auf alle Fälle ein cooles Vorbild, die Gudrun.
Ja, ja ich total. Ich finde es auch total schön, dass man sieht, okay, ich muss jetzt nicht allen gesellschaftlichen Standards entsprechen und jetzt einen Mann finden und heiraten und Kinder kriegen und ein Haus kaufen, um ein glückliches und erfülltes und cooles Leben zu führen.
Wobei sie das ja alles gemacht hat.
Ja, aber jetzt gerade hat sie es so nicht. Ja? Und sie hat trotzdem coole Projekte und wie sie es anhört, ziemlich viel Spaß. Und das finde ich schon ganz cool, dass es so auch geht. Und ich mir denke, vielleicht kann ich diesen Step auch einfach überspringen mit dem Heiraten und Kinder kriegen.
Geht. Ich glaube, bis jetzt geht es bei mir ganz gut.
Ich glaube ehrlicherweise, dass es sehr viele Menschen da draußen und auch Frauen da draußen gibt, die mit 50 oder 60 eben in einer ähnlichen Lebenssituation wie Gudrun sind oder waren. Und das tatsächlich mehr Teil der Gesellschaft ist, als wir glauben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir Gudrun als schönen Abschluss von unserer Sonderstaffel hatten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele junge, aber auch ältere Hörerinnen da ein bisschen Inspiration mitnehmen können. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, das war es jetzt nämlich tatsächlich aus die Maus mit unserer Sonderstaffel. Sanfte Riesen, harte Hügel aus dem Bayerischen Wald in Kooperation mit den Studierenden der Universität Passau. Ich spreche jetzt mal einfach für uns drei, also Kadi, Lisa und mich. Wir haben es sehr genossen mit euch und wir haben es vor allem auch sehr genossen, mal ins bayerische Mittelgebirge einzutauchen und so viele inspirierende Bergfrauen aus der Region kennenlernen zu dürfen. Und wir hoffen, euch da draußen ging es genauso. Und ich finde außerdem auch, dass die Studis jetzt mal einen kleinen Applaus verdient haben. Vielleicht wollt ihr ja mitklatschen, wo auch immer ihr gerade seid.
Das möchte ich aber auch mal sagen. Ich möchte hier nochmal kurz anmerken.
Merk mal kurz an.
Ich habe hier nicht mitgearbeitet an dieser Staffel. Das waren die Studierenden unter eurer Betreuung, Kadi und Toni. Und ich finde, also erstmal war es total schön, diese Bergfreundinnen-Folgen anzuhören aus nur einer Hörerinnen-Perspektive. Es war auch mal wieder eine schöne Abwechslung. Und ich finde, sie haben es einfach krass gut gemacht. Also die Folgen sind einfach alle richtig, richtig cool geworden. Und ich habe voll viel dabei gelernt. Möchte ich hier mal einfach nochmal.
Das Lob nehmen die, glaube ich, gerne mit.
Ja,
nehmen
sie, glaube ich, nach Passau schicken.
Vielleicht können sie es nicht mehr hören, denken sie so, boah, endlich ist raus. Egal. Damit verlassen wir jetzt aber den Bayerischen Wald und zoomen auf ganz Europa, denn ihr erinnert euch vielleicht, unsere Social-Media-Autorin Nina ist beim Transcontinental Race mitgefahren. Das ist ein unsupported Ultra-Cycling-Rennen durch ganz Europa, von Spanien bis nach Rumänien ans Meer ging es dieses Jahr. Das Rennen ist mittlerweile vorbei. Nina hat sich monatelang darauf vorbereitet mit Trainingsplan und extra Bergfahrten und Intervallen und was weiß ich nicht, Krafttraining, wie es für sie lief, was während des Rennens alles passiert ist, was die schönsten und die schlimmsten Momente waren, das erzählt sie uns alles nächste Woche hier im Bergfreundinnen-Podcast.
Und falls ihr bis dahin schon noch mehr Geschichten von inspirierenden Menschen hören wollt, dann haben wir natürlich diese Woche auch wie immer eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast Das wahre Leben, der Nachtcafé-Podcast. Das ist nicht nur einer von Tonis Lieblingspodcasts.
Mega, ich liebe ihn so sehr.
Den hört sie auch manchmal neben Kadi und mir im Zelt zum Einschlafen oder auf diversen Berghütten. Es ist auch, wie der Name schon sagt, der Podcast zur Talkshow Nachtcafé, die ihr vielleicht aus dem SWR Fernsehen kennt. In jeder Folge spricht der Moderator Michael Steinbrecher über das wahre Leben, über Leben, Tod, Neuanfänge und schwere Schicksale. Er trifft Menschen, die durch eine Stammzellspende dicke Freunde geworden sind, die sich von ihrer streng religiösen Familie gelöst haben oder auch eine junge Frau, die mit ihrem dementen Vater in einer WG lebt. Alles sehr bewegend, also hört auf jeden Fall rein. Das wahre Leben, der Nachtcafé-Podcast, den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie uns.
Ganz genau. Und wenn ihr noch was loswerden wollt, irgendwas zum Thema Bayerischen Wald, irgendwas, was euch sonst so unter den Nägeln brennt, was ihr unbedingt uns drei Bergfreundinnen erzählen wollt, Fragen, Input, irgendwelche eigenen Geschichten, dann schickt uns doch mal wieder eine Sprachnachricht. Die lieben wir nämlich sehr und zwar an die 0151 1219 4x5. Wir nehmen aber auch Mails, wenn es unbedingt sein muss. Da schickt uns gerne was rüber an die bergfreundinnen@br.de.
Die Autorinnen dieser Folge waren Helena Kraus und Emilia Binder von der Uni Passau. Glückwunsch nochmal. Redaktion haben Toni Schlosser und ich, Kadi Kessler, gemacht.
Und wir sind die Bergfreundinnen. Das ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die Bergfreundinnen, das sind wir, Katharina Kessler, Antonia Schlosser und ich, Lisa Bartmus. Und wir sagen Tschüss und bis bald.
Tschüssi.
Bis bald.